Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im Propheten Jesaja im 65. Kapitel. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Licht am Ende des Tunnels wurde uns versprochen. Aber tatsächlich kommt mir die Sache eher so vor wie auf der Strecke von Kirchdorf nach Windischgarsten. Kaum bist du aus dem Tunnel heraus und atmest auf, verschluckt dich schon der Nächste. Und wieder wird es eng und stickig und du hast keine Ahnung, wie du wieder hinauskommst. Jetzt richtet sich die Hoffnung auf die Impfung, den Stich, durch den wir nicht im Stich gelassen werden. Den Stich, der dem Spuk ein Ende setzen soll. Wird sich diese Hoffnung erfüllen? Damit wir uns nicht missverstehen, ich bin für die Impfung, klipp und klar. Denn ich glaube, dass diese Impfung nicht nur ein Akt der Selbstliebe, sondern vor allem in unserer Situation ein Akt der Nächstenliebe ist. Ich helfe mit, damit das Leid nicht überhand nimmt. Und zwar dort, wo es mich nicht unmittelbar betrifft. Ich helfe mit, dass Menschen die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen und nicht warten müssen. Ich helfe mit, dass Menschen in den pflegenden Berufen nicht völlig erschöpft werden. Natürlich kann man sagen, das ist nicht die klassische Definition der Nächstenliebe, denn wir kennen die klassische Definition der Nächstenliebe, wo es um den Samariter geht, der wirklich vorbeigeht. Hier geht es um eine Liebe zu denen, die ich nicht sehe, mit denen ich nicht bekannt bin und mit denen ich doch verbunden bin, weil sie die Auswirkungen meines Handels zu spüren bekommen. Manchmal höre ich Menschen reden, so als wären sie eine Insel. So als würde es genügen, selber achtsam auf sich zu sein. Das ist gut, das ist richtig, aber es ist nicht genug. Wir sind keine Insel, sondern wir sind auf vielfältige Arten und Weisen auch mit jenen verbunden, die wir gar nicht kennen. Und unser Handeln und unser Nichthandeln erzeugt Wirkungen, die über unseren kleinen und uns einsehbaren Bereich hinausgehen. Aber zurück. Die Hoffnung richtet sich auf die Impfung, aber wird sich diese Hoffnung erfüllen? So sehr wir auf die Impfung hoffen, so sehr wir darauf hoffen, dass uns der zweite und dritte Stich eine heile Welt zurückbringt, so sehr unterliegen wir hier doch einem Irrtum und einer Illusion. Vielleicht kehren wir dann in eine normale Welt zurück. Aber diese normale Welt ist eine, in der das Unheil immer stärker zutage tritt. Die Symptome werden deutlicher. Und ich erspare mir die elendslange Auflistung, aber doch einige kurze Punkte. Die Klimakonferenz von Glasgow hat uns gezeigt, dass wir zwar inzwischen das Problem der menschlichen Destruktivität durchaus anerkennen, dass aber der Wille, das zu ändern, mehr als zögerlich ist. Und wir sehen tiefe Gräben, die in unseren für vorbildlich gehaltenen westlichen demokratischen Gesellschaften aufbrechen. Wir sehen Spannungen und Spaltungen, die von einem tiefen Misstrauen untereinander Zeugnis geben. Sie haben die Bilder gesehen, wahrscheinlich gestern, von der Demonstration in Wien. Und was da an Sprüchen zu lesen war, das war zum Teil schlicht und ergreifend widerlich. Wir haben meistens über Trump und sein Amerika gewitzelt. Aber wir sind auf dem besten Weg, genau dorthin zu gehen. Und wir sehen, auch in unserer Gesellschaft, wie das Leben selbst angetastet und das Leben selbst in Frage gestellt wird. Der Anfang des Lebens und das Ende des Lebens werden dem menschlichen Zugriff preisgegeben. Eine eigenartig grenzenlos verstandene Autonomie und Selbstbestimmung tastet das Tabu-Leben an. Und auch wenn die Regierungsvorlage über die Sterbeverfügungen weitaus zurückhaltender ist als die Gesetzgebung in den Niederlanden oder in Belgien oder in der Schweiz, so ist nun doch auch hier bei uns eine Tür geöffnet. Und da geht es eben nicht einfach um diese Ausnahmefälle, wo Menschen furchtbar leiden, darüber reden wir nicht. Es geht darum, dass der Mensch grundsätzlich auf das Unverfügbare zugreift und damit eine weitere Grenze überschreitet. Als ich vor einigen Tagen angefangen habe, einen Vortrag vorzubereiten, den ich allerdings erst nächsten September zu halten habe, über die Bibelübersetzung Martin Luthers auf der Wartburg, die nächstes Jahr ihr 500-Jahre-Jubiläum feiert, da habe ich mich auch natürlich mit den katholischen Gegenübersetzungen beschäftigt, die als Folge von Luthers Übersetzung dann erschienen sind. Eine dieser Übersetzungen stammt von seinem großen Gegenspieler Johannes Eck aus dem Jahr 1537. Und als ich diese Bibel aufgeschlagen habe, allerdings digital, habe ich natürlich dort aufgeschlagen, wo wir alle anfangen, die Bibel zu lesen, nämlich beim Buch Genesis. Und in diesem ersten Kapitel gab es eine doppelte Überschrift. Einmal groß und einmal klein ist über diesem ersten Kapitel des ersten Buches Moses gestanden. Und zu lesen war dort die Erschöpfung der Welt. Nun ist mir klar, dass im 16. Jahrhundert die Sprache sich von unserer Sprache etwas unterschieden hat und dass wahrscheinlich damals, ich habe es nicht nachgeprüft, Erschöpfung mit Schöpfung gleichzusetzen war. Aber zugleich, nach diesem ersten Schmunzeln, hat es mich nachdenklich gemacht. Über dieser großen Geschichte, die dort beginnt, steht die Überschrift von der Erschöpfung der Welt. Und man meint unwillkürlich hier die Stimme unserer eigenen Zeit zu hören. Das Zeitalter der Erschöpfung, die Überforderung des Menschen durch die Moderne, so lautet ein Buchtitel, der in meiner Bibliothek steht. Das Phänomen der Erschöpfung kennen wir psychisch unter dem Begriff des Burnout. Und es gibt so etwas wie eine Erschöpfung unserer Umwelt, eine Welt, die ausgelaugt wird, ausgebeutet wird, ihre Vielfalt verliert. Aus Gottes Welt, aus Gottes Schöpfung ist eine erschöpfte Welt geworden. Eine Welt, die es nicht schafft, aus dem Kreislauf von Hass und Gewalt, von Macht und Machtmissbrauch, von Unterdrückung und Ausbeutung herauszukommen. Immer noch trägt sie die Spuren ihrer Schönheit und des Wunderbaren an sich und trotzdem ist sie genauso geprägt von dem Riss, der durch sie durchläuft. Sie ist vielfach wie ein zersprungener, wie ein kaputter Spiegel. Sprünge, abgesprungene Splitter lassen das einst schöne Bild nur mehr bruchstückhaft erkennen. Und der Mensch vermag sich aus diesen Zusammenhängen nicht zu befreien. Und weil er das nicht schafft, verliert er die Hoffnung. Den Heldenhaften unter den Menschen ist es vielleicht gegeben, so wie es dieser Mythos von Sisyphos erzählt, sich dem entgegenzustemmen, immer wieder den Stein, den Berg hinaufzuwälzen, nur um dann zu erleben, dass er wieder hinunter ins Tal poltert. So hat es Albert Camus beschrieben. Bewundernswert und doch zugleich trostlos. Aber es gibt ohnehin nicht viele Menschen, die so leben. Denn viele, die keine Hoffnung haben, die richten ihre Bemühungen dann auf das Hier und Jetzt. Für sich auf ihrer Insel, so gut es geht, zurechtzukommen. Aber auch das ist in vieler Hinsicht hoffnungslos. Denn das ist ja unser Problem. Wir sind längst keine Insel mehr. Wir tragen die Erschöpfung. Wir tragen das Virus der Destruktivität in uns und diesem Virus entkommen wir nicht. Niemand. Und da ist die Frage, gibt es denn überhaupt Hoffnung? Die Hoffnung, von der wir sprechen, ist keine menschliche Möglichkeit. Es ist eine Hoffnung, die uns von Gott her zukommt. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Diese Ansage ist gewaltig. Aber sie ist zugleich auch nahezu absurd. Und sie ist nicht weniger absurd dadurch, dass sie inzwischen weit über 2500 Jahre alt ist. Diese Ansage des Propheten war damals schon reichlich absurd. Denn sie ist hineingesprochen in eine Situation der Deportation, des Verlustes von Land und Hof und Haus, in eine Situation, in der die Heimat, der Tempel, der Glaube an Gott als den Gott Israels bereits Erinnerung zu werden begann. Erinnerung an eine Vergangenheit ohne Relevanz für die Gegenwart. Die Hoffnung auf Rückkehr anzusprechen damals, das mochte ja noch irgendwie angehen, auch wenn alles dagegen gesprochen hat, aber von einem neuen Himmel und einer neuen Erde zu reden, in der alles anders sein würde, das war einfach absurd. Denn die Erde war damals schon alt und erschöpft. Tausende Jahre waren Weltreiche und Herrschaften gekommen und gegangen. Mal ging es besser und mal schlechter. Manche waren brutal wie die Assyrer, manche weniger. Aber immer war es das Spiel der Macht, das Spiel der Überlegenen gegen die Ohnmächtigen. Und dieses Spiel, wurde nicht nur auf der Weltbühne gespielt. Es wurde auch im kleinen Israel selbst gespielt. Es wurde gespielt von den Grundherren und Kaufleuten und es wurde auch gespielt von vielen Männern in ihren Familien. Diese Hoffnung war damals so absurd wie heute. Und vielleicht ist sie heute durch den historischen Abstand noch absurder, denn wie viel Zeit ist nicht vergangen seit damals? Und was ist alles geschehen? Das Reich Alexander des Großen ist gekommen und gegangen. Das römische Weltreich ist gekommen und gegangen. Die Reiche der Völkerwanderung sind entstanden und wieder zerfallen. Das Reich Karls des Großen ist gekommen und gegangen. Das große Reich der Habsburger Monarchie, die Erste Republik, die Weltkriege, die Zweite Republik. Unglaublich vieles hat sich geändert. Und doch ist unglaublich vieles genauso geblieben, wie es immer war, und straft die Rede von einer Hoffnung Lüge. Und dennoch wurde dieses prophetische Wort der Hoffnung nicht in den Mistkübel geworfen. Dennoch wurde dieses prophetische Wort der Hoffnung wie ein kleines Licht weitergegeben. Von Generation zu Generation. Menschen haben diesen Samen der Sehnsucht aufgenommen. Die Hoffnung hat in ihren Herzen gekeimt. Sie ist gewachsen. Allem Augenschein und allem Spott zum Trotz. Und diese Hoffnung hat Dinge verändert. Wer wirklich hofft, sich an die Hoffnung klammert, sie sich vorspricht. Diese Worte, die Gott dem Propheten anvertraut hat und die ihre Bestätigung erfahren haben in der Vision des Sehers von Patmos, für den ändert sich der Blick auf die Welt. Der steckt immer noch genau so in der Wirklichkeit fest wie alle anderen, aber für ihn ist diese Wirklichkeit, die erschöpfte Welt, nicht die letzte Wirklichkeit. Für ihn wird diese Welt zur vorletzten Wirklichkeit. Sie ist das, was noch gilt, aber am Ende nicht mehr gelten wird. Die vorletzte Wirklichkeit ist jene Wirklichkeit, die überholt wird von der Wirklichkeit, die kommt. Und das Spannende ist, wir haben es in dem Lied, das ihr ausgesucht habt, gehört. Das Spannende ist, um einen Blick auf diese neue Wirklichkeit zu erhaschen, brauchen wir nicht in die Zukunft zu blicken. Wir brauchen uns nicht unseren Fantasien und unseren Träumen hinzugeben. Diese neue Wirklichkeit ist schon unter uns angebrochen. Sie hat ihr Zelt unter uns aufgeschlagen. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. So Johannes in seinem Brief. Wir blicken auf Jesus und wir sehen den Anbruch einer neuen Welt. Er ist der Riss, durch den das Neue schon als Vorgeschmack in dieses Vorletzte einbricht. Und die Auferstehung ist Gottes Bestätigung. Der neue Himmel und die neue Erde, das wird jene letzte Wirklichkeit sein, die wir in Jesus schon gesehen haben. Ich habe ursprünglich, und damit komme ich zum Schluss, hier stehen gehabt, dass wir Christenmenschen, indem wir diese Hoffnungsbotschaft in uns aufnehmen, indem wir sie feiern und begehen, sozusagen mit Hoffnung geimpft werden. Aber beim Überlegen bin ich draufgekommen, eigentlich ist das das falsche Wort. Worum es hier geht, das hat allerdings jemand schon ganz, ganz früh erkannt und schön formuliert. Ignatius von Antiochien lebt am Ende des ersten Jahrhunderts, also sozusagen noch in der Generation, der zweiten Generation der Apostel. Und er hat einmal geschrieben und gesagt, das eine Brot zu brechen, und er spricht natürlich vom Abendmahl, das eine Brot zu brechen heißt, das Pharmakon Athanasias zu sich zu nehmen. Das Pharmakon, die Pharmazie, das Heilmittel, das Arzneimittel der Unsterblichkeit zu sich zu nehmen. Dieses Heilmittel, sagt er, diese Arznei sei ein Antidotos, ein Gegenmittel, ein Gegengift gegen die Todesverfallenheit der Welt. Und was Ignatius hier mit einem Bild beschreibt, das ist einerseits ganz wirklich gemeint. Denn wenn wir Christus vertrauen und das Abendmahl feiern, dann treten wir in die Gemeinschaft des Lebens mit ihm. Er gibt sich uns und er gibt uns Anteil an sich. Und in ihm und mit ihm und durch ihn bekommen wir Teil an jenem Leben, über das der Tod keine Macht mehr hat. Es ist nicht so gemeint, als ging es hier um ein Medikament, das unabhängig von meiner Einstellung, unabhängig von meinem Glauben wirkt. Aber im Glauben gefeiert, in der Hingabe an ihn, im Vertrauen auf ihn, ist dieses Brot, ist dieser Wein mehr als ein Zeichen. Es wird uns zu seiner heilsamen und heilenden Gegenwart in Brot und Wein. Wir werden nicht immun gegen diese Welt. Aber wir entwickeln Widerstandskraft. Denn indem wir die Hoffnung nähren, indem wir das Brot brechen, in die Gemeinschaft mit Christus treten, wächst jene neue Welt in uns, von der es heißt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen.